So. Ich bin tatsächlich überzeugt, dass das, was ich heute weitergebe, wenn wir da einsteigen, noch mehr, viele sind schon darauf eingestiegen, aber wenn wir noch mehr darauf einsteigen, dass wir Gott noch viel tiefer erkennen werden. Und nicht nur ihn erkennen werden, sondern auch das, was er uns schenken will. Ich glaube, dass wir viel mehr von seiner Kraft erfahren. Ich glaube, dass wir viel mehr von seiner Weisheit bekommen. Ich glaube, dass wir viel mehr Geduld und Ausdauer bekommen. Aber in dem Ganzen noch was ganz Wichtiges, was der Markus auch schon gesagt hat, dass wir mehr und mehr wissen, was Gott eigentlich von uns will. Also ich werde heute über ein Gebet sprechen, das der Paulus und seine Mitarbeiter sehr oft gesprochen haben, für die Gemeinden in Kolossä und für andere Gemeinden. Er hat ein Gebet und da geht es um das Gebet, dass wir selber natürlich auch lernen, das aufzunehmen und als wichtig zu nehmen. Und auf der anderen Seite geht es um den Inhalt. Was betet er eigentlich für die Gemeinden? Wo soll es weitergehen? Was will er eigentlich? Also wie üblich, ich habe euch ein PowerPoint mitgebracht. Und ich glaube sogar heute, wenn Jesus hier wäre, würde er auch zum Teil mit PowerPoint predigen. Der gewaltige Segen der Leiter-Mitarbeiter-Gebete. Das möchte ich nicht nur für die Leiter und Mitarbeiter so sagen, dass ihr das betet, sondern für jeden Elternteil, dass sie für ihre Kinder so beten. Oder auch an der Arbeitsstelle, dass wir beten, dass Gott da hineinkommt, dass Gott wirklich Erkenntnis gibt über ihn, nicht nur über Arbeitsabläufe. Also der gewaltige Segen der Leitergebete, Kolosser, Kapitel 1, ich lese einmal vor. Ab Vers 9. Und dann gehen wir das Stück für Stück durch. Also, der Paulus sagt: Deshalb hören auch wir nicht auf, also er und seine Mitarbeiter, von dem Tag an, da wir es gehört haben, also von der Gemeinde in Kolossä, wie es ihnen geht, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Jetzt kommt der Inhalt. Ihr werdet zunächst ein wenig erstaunt sein und es wird vielleicht vieles sein, okay, was ist das jetzt genau? Aber wir werden dann drüber sprechen. Dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Also mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Ich persönlich vorweg glaube, wenn wir nicht mit der Erkenntnis des Willens Gottes erfüllt werden, dann werden wir im Dunkel und im Nebel tappen. Und die Gesellschaft heute geistlich tappt im Nebel, im Dunkel. Was wir heute alles sagen, was Gott von uns möchte oder wie Nachfolge ausschaut, ist eine Katastrophe in unserem Land. Also, das Erste, und es war damals nicht anders, wird es dann nochmal auch da stärker drauf eingehen. Also er hat damals schon gebetet, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Und dann das Ziel, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden dem Vater danksagend. Er hat euch fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen. Er hat euch fähig gemacht zum Anteil der Erben der Heiligen im Licht und uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Also, wir werden das jetzt durchgehen. Ich weiß, das sind viele Worte. Wir werden es jetzt einfach durchgehen und dann schauen, was war dem Paulus und seinen Mitarbeitern wichtig? Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Also nochmal, ich persönlich glaube, dass viele Menschen bestimmte Vorstellungen auch in unserem Land haben. Gott ist so und so, also sein Wesen ist so und so, Erlösung schaut so und so aus und Nachfolge bastle ich mir zusammen, wie ich einfach möchte. Ich glaube, dass wir in unserem Land eine ganz große Unklarheit haben, was Gott eigentlich von uns will. Manche sind extrem fromm, extrem religiös, andere sind extrem gesetzlich und andere sind wieder von allem nichts, sondern die sagen, ich mache, was ich will. Und Gott wird schon zufrieden sein. Ich merke auch, was das Fernsehen zum Teil vermittelt über Gott, das ist für mich beschämend. Das hat fast gar nichts mit der Bibel zu tun. Da wird vermittelt, zum Beispiel habe ich jetzt gestern wieder eine Vermittlung mitbekommen, wenn du mit deiner Familie einigermaßen glücklich bist, dann ist Gott zufrieden und dann wirst du eigentlich gerettet. Das passt alles. Da wird überhaupt nicht nachgefragt, wer eigentlich Gott ist und was er will, sondern es wird einfach gebastelt, ich sehe das so. Also, der Paulus sagt, es ist mir ganz wichtig für euch als Gemeinde zu beten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Was ist eigentlich der Wille Gottes? Und dass ihr in aller Weisheit, mit allem Weisheit und geistlichem Verständnis und jetzt kommt das Ziel, die Zielangabe, des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Ist das überhaupt so unsere Frage? Ob das, wie wir leben, ob das Gott gefällt? Fragen wir überhaupt so? Um des Herrn würdig zu wandeln. Oder sage ich, wie gesagt, ich lebe halt irgendwie und Gott wird schon zufrieden sein. Er muss ja zufrieden sein. Ich lege das fest. Und er sagt, wenn wir nicht um Erkenntnis seines Willens beten, wo wir alle seine Weisheit bekommen und geistlichem Verständnis, dann werden wir immer im Nebel sein. Wir werden vielleicht, wie gesagt, wir werden total viel tun, sozial engagiert sein, en masse. Aber es muss nichts mit ihm zu tun haben. Das wäre zu schade. Viel zu schade. Weil wir den Lebendigen nicht kennengelernt hätten. Wäre viel zu schade. Um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Und dann sagt er ja, was das bringt. Was bringt das Gebet? Wenn wir wissen, was Gott will, wenn wir wissen, was er will, dann wird er uns befähigen, dass wir wirklich gute Werke tun. Die ganze Werkgerechtigkeit, die vermittelt wird in unserem Land, sagt, du musst Werke tun, damit du gerettet wirst. Die Bibel sagt, du kannst kein einziges Werk kann dich retten. Kein einziges. Weil Gott heilig ist und weil kein Werk, das du noch, und selbst wenn du dein Leben gibst für andere, du kannst Sünde nicht ungeschehen machen in deinem Leben. Das ist ganz wichtig zu wissen. Kein Werk kann dich erretten, aber wenn du Jesu Werk, das er für dich gestorben ist, annimmst, dann bist du errettet. Und wenn du errettet bist, dann kannst du Werke tun. Aber die Voraussetzung zu guten Werken ist, dass ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe. Dass er an den ersten Platz gekommen ist. Frucht bringen zu jedem guten Werk. Der Paulus sagt im Epheserbrief, dass Gott uns vorbereitet hat. Wir können Werke tun aus seiner Liebe heraus. Das ist eine ganz andere Situation. Nicht mehr, damit ich mich hocharbeite, dass ich gerettet bin. Sondern das ist eine ganz andere Situation. Jesus hat dich gerettet, wenn du ihn annimmst. Und dann tust du Werke, weil du ihn liebst und weil du seine Liebe empfangen hast. Das machst du gern. Das ist eine ganz andere Situation. Mich hat das total befreit. Ich komme aus der Kirche, wo ich genau mitbekommen habe, ich soll bestimmte Werke tun und dann ist Gott irgendwie zufrieden. Mit Jesus, das war auch irgendwie dabei, aber ich habe die Erlösung nie verstanden. Das war irgendwie so ein Beiwerk. Jesus ist für mich gestorben, aber ich habe immer gedacht, eigentlich bist du ein ganz sozial engagierter Mann, für mich hätte er jetzt sterben müssen. Das habe ich immer gedacht. Und dann tue ich halt ein paar Werke, damit Gott zufrieden ist. So war ich geprägt. So war meine Info über Gott. Die Info war falsch. Und darum bin ich, als ich die Bibel selber angefangen habe zu lesen, darum rate ich allen, in der heutigen Zeit, fangt an, die Bibel zu lesen. Nicht im Internet nur zu schauen, ihr werdet zum Teil verrückt werden, was da alles kommt. Lest die Bibel ganz neu. Fangt an mit dem Neuen Testament einfach zu lesen. Frucht bringen zu jedem guten Werk. Das ist dann möglich, wenn Jesus schon Herr in meinem Leben geworden ist und ich gerettet bin. Wachsend in der Erkenntnis Gottes. Gott möchte, dass wir ihn wirklich sein Wesen immer mehr erkennen. Ich habe früher gedacht, Gott ist ganz weit weg. So war ich belehrt. Gott gibt's, das war für mich keine Frage. Aber er war ganz weit weg. Unantastbar. Und ich habe dann, als ich mitbekommen habe, dass Jesus im Grunde eine persönliche Beziehung will, dass er sogar Freundschaft will, sagt ihn das Neue Testament, sagt Jesus selber, ich will, dass ihr meine Freunde werdet. Und als ich mein Leben ihm übergeben habe, habe ich gemerkt, wow, Gott ist mir nahe gekommen. Freundschaft, ganz was anderes. Beziehung, ganz was anderes. Der weite, der ferne Gott ist plötzlich persönlich geworden. Also es geht darum, dass wir Gott wirklich erkennen. Und Paulus sagt, da muss man drum beten. Und sie beten als Mitarbeiter und Leiter dafür, dass das wirklich geschieht. Und dann gekräftigt mit aller Kraft. Natürlich brauchen wir im Alltag Kraft, das ist logisch. Wir brauchen das. Wir brauchen die Kraft Gottes. Wenn wir die nicht haben, dann werden wir letztlich keinen klaren Kurs mit ihm gehen können. Und die Kraft Gottes bekommen wir. Zu allem Ausharren, zu aller Langmut, mit Freuden dem Vater Dank sagen. Was hier auffällt bei dem Gebet, sind aller Weisheit, allem Wohlgefallen, aller Kraft, allem Ausharren, aller Langmut. Wo stehst du? Glaubst du, dass Gott nur ein bisschen was für dich hat? Oder vielleicht zurück, ein bisschen Weisheit. Gott möchte, dass wir alle Weisheit von ihm bekommen. Alle Weisheit. Er möchte, dass wir alles Wohlgefallen leben können. Er möchte, dass wir alle Kraft bekommen. Vielleicht ist dein Alltag momentan wirklich chaotisch. Und meine Wochen, ich sage es immer wieder, oder Gemeinden als Pastor, die sind zum Teil wahnsinnig herausfordernd. Da ist Freude und Leid ganz nah beieinander. Da habe ich jemanden beerdigt und dort wird ein Kind geboren. Da ist jemand krank geworden und dort ist jemand seelsorgerlich in einer Riesenkrise in der Ehe. Ich merke, wenn ich die ganze Kraft Gottes immer wiederholen würde, ich hätte, glaube ich, meinen Dienst schon lange aufgeben. Aber Gott sagt, nein, du kriegst alle Kraft, hol sie dir. Alle Kraft. Gott sagt, es ist die Kraft, die Jesus aus dem Tod auferweckt hat. Alle Kraft. Holen wir alle oder nur ein bisschen? Alle Ausdauer. Da geht es Ausdauer, das griechische Wort sagt, unter einer Last bleiben. Wenn du in schwierigen Situationen bist, ist die Frage, da will man ja immer ausbuchsen. Aber unter einer Last bleiben, wenn du weißt, das ist richtig so. Und du hast gerade eine Krise in deiner Ehe oder irgendwo in der Firma, geht es gerade schwierig, aber du weißt, das ist richtig, dass du dort bist. Da heißt es, unter einer Last bleiben. Und da möchte Gott dir wirklich auch das Ausharren geben, dass du dir befähigt wirst. Es ist nicht deine eigene Kraft. Oder auch unter und alle Langmut. Langmut, da geht es darum, es geht um Menschen, ob ich Menschen ertragen kann. Da geht es um Menschen. Nicht unter einer Last bleiben, sondern ob ich Menschen über längere Zeit ertragen kann. Und das will, wenn es richtig ist, manchmal muss man ja Grenzen setzen, ist ganz klar. Aber wo ihr merkt, das ist richtig und dann gibt Gott es und das, er sagt, ein wahnsinniges Produkt, dass wir auch mit Freuden dann Gott Dank sagen und nicht, dass du ein Nachfolger bist, der irgendwie halt nur durchs Leben kommt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Nachfolge eine Riesenherausforderung ist. Das erlebe ich täglich. Aber ich glaube, dass es ein wahnsinniger Segen ist. Und eine wahnsinnige Kraft Gottes wird freigesetzt. Wahnsinnige Gottes, wahnsinnig, das Wort ist ein bisschen komisch, hat mir mal jemand gesagt. Tolle Gottesbegegnungen werden freigesetzt. Starke Gottesbegegnungen. Ich habe Gott so oft ganz persönlich erfahren, erlebt, wie ich mir noch nie vorstellen konnte. Starke Gottesbegegnungen. Da merkst du plötzlich, wow, du bist nicht allein. Gott ist da und er sieht dich und er kümmert sich um dich. Jetzt gehen wir weiter. Der Hintergrund von diesen Gemeinden damals ist das, der Paulus leitet ein, dass es eigentlich eine tolle Gemeinde ist. Und da meine ich auch Babenhausen. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben an Jesus Christus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Da können wir sagen, ihr müsst doch total sagen, das ist alles gut so. Er sagt, es ist eine starke Glaubensgemeinde. Es ist eine Gemeinde, die Liebe untereinander hat. Ich denke, das ist auch hier in Babenhausen so. Glaubensgemeinde, Liebe untereinander. Und dann sagt er, aber wir beten ganz stark auch, im Hintergrund sind Irrlehren damals. Der Hintergrund war Irrlehren. Da gab es Geschwister in der Gemeinde, die gesagt haben, ja, das mit Jesus ist schon gut, aber wir brauchen noch was dazu. Jesus und die Werke, also in einer falschen Weise. Werke, die zur Rettung führen. Andere haben gesagt, Jesus und Askese, wir müssen unseren Körper kasteien und das tun. Und andere wieder haben gesagt, Jesus und bestimmte Formen, Feiertage einhalten, unbedingt. Jesus und. Und der Paulus sagt, wir brauchen geistliche Erkenntnis, um das zu unterscheiden zu lernen. Und darum ist das Gebet so etwas ganz Wichtiges, dass wir wirklich Gott erkennen, was er von uns will. Und ich möchte uns das jetzt weiter aufzeigen. Also darum sagt er, deshalb hören auch wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Obwohl es so eine tolle Gemeinde ist, wir dürfen uns bei dem mit ausruhen, dass es gut ist. Die Bibel sagt, Jesus sagt in Matthäus 24, dass viele Leute kommen werden, auch in Gemeinden rein, auch in der Gesellschaft sein werden, die viel Falsches vermitteln, geistlich Falsches. Hört sich gut an, aber es ist an Jesus vorbei. Deshalb hören, darum ist das Gebet, ich würde euch allen Leiter, Mitarbeiter und jedem Gemeindeglied empfehlen, dass ihr das auswendig lernt. Das sind bloß ein paar Zeilen. Ich bete es mittlerweile so oft. Natürlich nützt das Gebet gar nichts, wenn wir glauben, dass es eine Wirkung hat. Ich glaube wirklich, dass das eine starke Wirkung hat. Der Paulus und seine Mitarbeiter haben das gebetet, immer wieder. Deshalb hören auch wir nicht auf. Es ist kein einmaliges Gebet, wie das Vaterunser ist, auch kein einmaliges Gebet. Wir hören nicht auf. Wir wollen, dass wir da weiterkommen. Wir wollen, dass der Wille Gottes in der ganzen Tiefe erkannt wird. Wir wollen, dass wir Gott viel mehr erkennen, wer er wirklich ist, sein ganzes Wesen und was er von uns möchte. Und das ist was, wo ich glaube, da sind wir gut drin, wie gesagt, der Glaubensgemeinde, Liebe untereinander. Aber ich glaube, dass Gott uns alles geben will. Der Text hier, es geht um alles. Nicht nur um 90%. Alles. Ich glaube, dass Gott uns alles geben will. Die Frage ist, bleib nicht in deinem Kindstadium stehen. Vielleicht bist du in einer Position momentan, dass du sagst, ich bin jetzt so und so viele Jahre Gott nachgefolgt, es gibt nichts Neues. Ich sage dir, das ist überhaupt nicht so. Wer so denkt, ist arm dran. Glaubt ihr wirklich, der lebendige Gott, der die Erde erschaffen hat, der hat für dich nichts Neues, wo du neu erkannt hast? Ich mag das oft leider bei langjährigen Christen, dass sie so eine Einstellung kriegen. Und ich sage euch, ich glaube, dass Gott seine Tiefen mehr offenbaren kann, wenn wir weiter ihn suchen, auch in dem Gebet ihn suchen. Die Tiefen Gottes. Und ich vermittle das auch hier. Ich bin immer wieder neu begeistert, wer Gott ist und wie er mir begegnet. Also bleib nicht im Kindstadium stecken. Gehe ein bisschen auf das ein, Gebet um Erfüllung mit der Erkenntnis seines Willens. Ich habe schon ein paar Dinge gesagt, aber ich möchte euch einfach zwei Gefäße zeigen. Das eine, da geht es um das Gebet, das wird mit dem gefüllt. Und das andere, das hat keinen Pfeil bewusst. Da ist es so, dass, und das sehe ich ganz stark in unserer Gesellschaft, wo die geistliche Erkenntnis für viele nicht da ist, wer Gott wirklich ist. Da ist so viel Nebel. Und ich möchte es auf. Also Gott tiefer begegnen, wer da in dem drin ist, auch das betet, wer die Bibel liest, wer in der Nachfolge ist, wer sich belehren lässt. Ich bin überzeugt, dass wir Gott viel tiefer begegnen und wir werden auch Irrlehre schneller erkennen. Irrlehre ist nichts Plumpes. Wenn wir das nicht machen, ich glaube, dass wir Gott nicht so tief erkennen, dass wir mehr oberflächliche Beziehungen haben. Wir haben wenig Ahnung und wir sind leicht verführbar. Das war damals schon die Situation in Kolossä. Die Gemeinde, der Paulus hat die Gemeinde damals, war dort und das waren Leute, die haben Jesus kennengelernt und bald sind Leute gekommen, die haben Verwirrung reinbracht. Das war damals so, das ist heute nicht anders. Ist immer Herausforderung in der Nachfolge, weil der Feind nicht will, dass wir bei Jesus bleiben. Dann ist interessant, auf was er eingeht. in dem Kolosserbrief. Es geht um die Größe, um die Einzigartigkeit, Größe und das Werk Jesu. Heute wird vermittelt, wird irgendwas von Gott vermittelt. Jesus spielt in der Regel eine Nebenrolle. Gott wird irgendwas vermittelt. Ich lese euch jetzt, warum der Paulus Jesus so in den Vordergrund stellt. Das hat eine Bedeutung. Er sagt in dem Vers 15, dass Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Gewalte oder Mächte. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, also es gefiel Gottes, es gefiel Gott, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig, tadellos und unsträflich vor ihm, vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Der Paulus hat eine riesen Herausforderung gehabt. Die Gemeinde hat gesagt, Jesus ist schon gut, aber Jesus und, das war die Herausforderung. Und jetzt stellte Paulus klar, hört mal zu, Jesus, er ist der Erlöser. Er war schon vor der Schöpfung da. Er ist Gott, sagt er zum Ersten. Er ist Gott. Er ist der Schöpfungsmittler. Er ist der, der durch ihn ist alles geschaffen worden. Und er ist der Erlöser. Das sagt der Paulus ganz stark nochmal neu in der Gemeinde dort. Er sagt, ihr könnt euch verausgaben und Dinge hinzunehmen, aber das wird euch keine Erlösung bringen. Jesus, er rückt Jesus wieder ganz neu in die Mitte. Ich glaube, in unserem Land ist Jesus nicht der Zielpunkt. Ist Jesus nicht in der Mitte. Der Paulus macht ganz klar, auch damals schon, ohne Jesus gibt es keine Erlösung. Das sagt Jesus auch selber in Johannes 14. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ohne Jesus werden wir nicht zu Gott kommen. Das ist der Trugschluss. Das haben die damals gedacht. Wir können ja ein bisschen, Gott ist ja ganz nett, oder Jesus ist ja ganz nett, aber die haben nicht verstanden, zum Teil, dass sie ohne Jesus keine Erlösung haben. Und der Paulus muss das ganz neu, muss Jesus in die Mitte rücken. Muss sagen, Jesus ist der, oh, er ist Gott. Er ist damals schon der Schöpfung da gewesen. Er ist der Erlöser. In ihm, sagt er, geht es im Kapitel 2, Vers 3, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Wenn du Weisheit und Erkenntnis willst, dann schau Jesus an. Wenn du wirklich willst, sehen willst, wer Gott ist, dann schau Jesus an und lies die Evangelien. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und das war, wie gesagt, das war für mich ganz wichtig, weil damals habe ich gedacht, ja gut, Gott habe ich schon viel gewusst, weit weg. Aber erst als ich die Evangelien neu gelesen habe, oder es zum ersten Mal selber, habe ich gemerkt, was Jesus so sagt, ist noch viel mehr, als was ich wusste. Also Jesus, der Paulus muss ganz neu Jesus in den Mittelpunkt rücken. Und das ist mir, wie gesagt, für die heutige Zeit ganz wichtig. Wenn wir über Gott reden, auch die ganze Religionssache, Islam, Buddhismus, da sagen so viele, alle Wege führen nach Rom. Aber Rom nützt uns nichts. Die Frage ist, ob alle Wege in den Himmel führen. Die Bibel sagt eindeutig, und das war die Auseinandersetzung damals schon, wir haben heute keine neue Auseinandersetzung, keine andere. Die Bibel sagt, ohne Jesus wirst du den Vater nicht erkennen und du wirst nicht errettet werden. Das ist ganz wichtig. Wir sind heute in einer Situation in unserer Gesellschaft, wo das völlig unklar ist. Wo jeder sagt, ja, das ist doch geil. Die kommen zu Gott, die kommen zu Gott. Das stimmt nicht. Wer die Bibel ernst nimmt und damit Gott ernst nimmt, der wird merken, das funktioniert nicht. Und darum ist es wichtig, wir brauchen eine geistliche Erkenntnis. Wir brauchen die Erkenntnis des Willens Gottes, in unsere. Wir brauchen das, was Gott wirklich denkt, wo Gott wirklich steht. Und in ihm soll man wandeln, in Gott selber. Und dann sagt er ja, dass er uns auch verändern will in einen neuen Mensch. Wenn das nicht, ich glaube, das ist das, was Gott uns wirklich schenken will. Je mehr du betest, du wirst Gott mehr und mehr erkennen. Du wirst sein Erlösungswerk immer stärker erkennen und die Aha-Momente haben. Wow. Gott, wow. Jetzt ruft er schon an, schau. Ich glaube, dass Gott wirklich uns ganz neu immer wieder begegnen will. Und jeder von uns ist geprägt. Jeder von uns hat Gott, ein Gottesbild und hat eine bestimmte Vorstellung. Ich möchte uns alle ermutigen, das gilt für mich auch, wirklich den Fokus auf die Bibel zu legen. Selber in der Bibel zu lesen und Gott darum zu bitten, dass er wirklich alle Erkenntnis und Weisheit gibt. Dass er dich erfüllt mit der Erkenntnis seines Willens. Dass er dich erfüllt mit aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Du wirst sonst nicht die Dinge verstehen. Das brauchen wir. Es geht um Geistliches. Gott ist Geist, wie die Bibel aussagt. Und wir können ihn nur im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist nicht auf der fleischlichen, menschlichen Ebene. Wenn wir das nicht so tun, also wenn wir nicht sozusagen in dem drin sind, dass wir ihn tiefer kennenlernen wollen, dann werden wir ein Stück in der Oberfläche der Gottesbeziehung bleiben und wir werden leicht verführbar sein. Und wir werden weniger Gotteserkenntnis haben. Das weltliche Gedankengut ist sehr stark da. Nachfolge ist völlig unklar. Wir werden immer auch wanken und schwanken, sehr labil geistlich. Oh, da hat jemand eine neue Lehre, springt er auf die auf. Oh, da hat jemand wieder was Neues, springt er dort auf. Der Weg und das Ziel ist unklar. Wie du gesagt hast, der Weg, das vernebelt. Wenn wir einen klaren Kurs von Gott her empfangen, wie Gemeinde gebaut wird, wie Nachfolge ausschaut, dann ist es halt Nebel. Und es wird dich in der Tiefe nicht befriedigen. Es wird dich nicht erfüllen. Die Gottesbegegnung erfüllt dich. Die Gottesbegegnung. Das ist für mich nicht anders. Ich merke, wenn ich Gott wieder auch in einem Gebet oder wenn ich so bete vor ihm und mit ihm rede und er ist einfach da. Er erfüllt mein Leben. Und du wirst in dem Nebel sein und kaum geistlich wachsen. Drum nochmal uns auch vor Augen geführt, Gott möchte, dass wir erfüllt werden mit seinem Willen. Und ich möchte euch heiß machen drauf, dass ihr wirklich das Gebet betet. Das hatte Paulus und seine Mitarbeiter oft gebetet, weil er gewusst hat, das fehlt, obwohl das eine gute Gemeinde ist. Und da hat Gott noch mehr bereitet, obwohl es eine gute Gemeinde war. Es geht nicht um Leistung, überhaupt nicht, sondern es geht darum, um das zu empfangen, was Gott uns bereitet hat. Wirklich zu nehmen, zu empfangen, was Gott für dich und für mich hat. Und Gott hat tolle Sachen. Er möchte, dass du wirklich, auch wenn es um Werke geht, dass das nichts Gekrampftes ist aus dir raus, sondern dass du seine Liebe empfängst und sagst, aus deiner Liebe und Kraft heraus, ja, ich möchte es gern machen. Darum sagt die Bibel auch, dient dem Herrn mit Freuden. Also Nachfolge ist nichts, was sein soll, oh, dient dem Herrn mit eurem letzten Können. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, dient dem Herrn mit Freuden. Das Nachfolge, was ist, die aus der Beziehung rauskommt, dass du merkst, Gott ist da. Auch in ganz schwierigen Situationen, auch gerade wenn jemand krank ist. Gott möchte da hinein, er möchte dir begegnen, er möchte dir Kraft geben, das zu tragen. Er möchte dir Geduld geben, er möchte dir da Langmut geben. Das brauchst du nicht alleine zu tragen. Er möchte dir das geben. Die Frage ist, holen wir alles? Also gekräftigt, stark machen. Ich habe da die griechischen Begriffe nochmal dazu geschrieben. Das auch alle Hypomonä, das Ausharren, wo ich vorher gesagt habe, unter einer Last bleiben, oder Makrothymia, Langmut, Makros, kennt ihr ja alles, ist was Langes, was Gott es gibt. Geduld für Menschen, Geduld für deinen Ehepartner, Geduld für deine Kinder, Geduld für deinen Arbeitgeber. Ich komme zum Schluss, Fragen und Anregungen. Willst du Gott viel tiefer kennenlernen? Ich kann es nur empfehlen. Bleib nicht an dem stehen, wo du stehst. Ich bin jetzt über 40 Jahre in der Nachfolge. Und ich kann euch sagen, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Nicht. Bleib nicht in dem Gottesbild stehen, das du vielleicht gerade hast. Bleib nicht in dem stehen, wie Nachfolge ausschaut. Sondern sag, Herr, ich will alles. Ich will alles. Willst du Gott tiefer kennenlernen? Wo bist du vielleicht infiziert schon? Geistlich unklar, lau, religiös oder super fromm? Super fromm ist auch falsch. Es gibt, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt Leute, die sind super fromm. Und religiös super fromm, aber aus eigener Kraft und an Gott vorbei, an Jesus vorbei. Es gibt heute so viel, ja. Meine Frau hat gesagt, wenn ich Fragen und Anregungen bringe, soll ich nicht mehr weiter groß was dazu sagen. Okay, Gott will gebeten werden. Das ist ein Teamwork. Geschwister, das ist schon wichtig, dass wir wirklich glauben. Gott will gebeten werden. Er will mit dir das Team. Er will mit dem Markus das Team sein. Und der Markus, wenn der Markus vor ihn kommt, dann nimmt er ihn ernst. Das ist die Aussage. Er will das Team. Er will, dass wir beten. Er könnte alles ohne uns machen, aber er will das. Das Gebet für dich und die Gemeinde in eine tiefere Gotteserkenntnis, Gottesbegegnung und in eine tiefere Nachfolge zu allem Wohlgefallen Gottes. Du wirst Gott eine ganz große Freude machen und deine Beziehung zu Gott, die verändert sich in die Tiefe. Amen. Lass uns aufstehen. Und ich merke mehr denn je, dass alles um deinen Sohn Jesus geht, um das Erlösungswerk, ob wir das annehmen, ob wir damit dich kennenlernen und ob wir dann wirklich in der Beziehung zu dir mit Leidenschaft und Freude leben. Vater, ich bete jetzt darum, dass du eine tiefe Erkenntnis deines Willens freisetzt im Namen Jesu. Dass du uns alle Weisheit schenkst. Die das wollen, dass du alle Weisheit und geistliches Verständnis gibst, um dir wohl zu gefallen. Und um jedes gute Werk tun zu können, das du schon vorbereitet hast. Mit aller Kraft ausgerüstet zu sein. Mit aller Ausdauer, mit aller Langmut. Vater, ich bete darum, dass du es dieser Gemeinde und alle, die das wollen, dass du das gibst. Namen Jesu.